Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge über das Matthäusevangelium. Heute werden wir das 17. Kapitel studieren. Aber dabei müssen wir die letzten beiden Verse des vorherigen Kapitels, also des Kapitels 16, mit einbeziehen. In dieser Folge geht es um die Verklärung Christi und die Lektionen, die daraus für uns folgen. Wenn Ihnen schon das Wort Verklärung Angst macht, sind Sie nicht allein. Ich werde also versuchen, alles richtig und so deutlich wie möglich zu erklären. Denn wissen Sie was? Bei der Vorbereitung dieser Folge habe ich eine Menge toller Dinge entdeckt, die ich unbedingt jetzt mit Ihnen teilen möchte. Verklärung oder Transfiguration bedeutet so viel wie Metamorphose, Veränderung der Erscheinung, Verwandlung. Einerseits ist Jesus ein leidender Christus. Ja, als er als Mensch auf diese Erde kam, ging er sozusagen durch alle Schmerzen und durch den Tod hindurch. Aber andererseits ist Jesus auch der glorreiche Christus, derjenige, der sich am Ende der Zeit offenbaren wird, wenn er das Böse für immer besiegt haben wird. Wir können sagen, dass sich der leidende Christus bei seiner Verklärung drei seiner Jünger als der verherrlichte Christus offenbarte, das heißt, sich verwandelte. Warum er dies tat, werden wir gleich anschauen. Aber zuerst wollen wir den genauen Bibeltext ansehen. In Kapitel 16, am Schluss, zitiert Matthäus Jesus in den Versen 27 und 28. Denn der Sohn des Menschen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln kommen, und dann wird er jedem Einzelnen vergelten nach seinem Tun. Wahrlich, ich sage euch, es stehen einige hier, die den Tod nicht schmecken werden, bis sie den Sohn des Menschen haben kommen sehen in seinem Reich. Ja, wenn wir hier aufhören zu lesen, nur weil diese Verse das Ende eines Kapitels bilden, werden wir wahrscheinlich nicht in der Lage sein, sie zu verstehen. Es stehen einige hier, die den Tod nicht schmecken werden, bis sie den Sohn des Menschen haben kommen sehen in seinem Reich. Da stellt man sich doch vor, dass Jesus davon spricht, dass die Endzeit so schnell kommen wird, dass einige der Jünger noch am Leben sein werden. Erst wenn wir diesen Vers ans Kapitel 17 heranführen, verstehen wir ihn. Ich lese die ersten 8 Verse. Und nach 6 Tagen nahm Jesus den Petrus, den Jakobus und dessen Bruder Johannes mit sich und führte sie beiseite auf einen hohen Berg. Und er wurde vor ihnen verklärt, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, es erschienen ihnen Mose und Elia, die redeten mit ihm. Da begann Petrus und sprach zu Jesus: Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, so lass uns hier 3 Hütten bauen, dir eine und Mose eine und Elia eine. Als er noch redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke, und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Auf ihn sollt ihr hören. Als die Jünger das hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und fürchteten sich sehr. Und Jesus trat herzu, rührte sie an und sprach: Steht auf und fürchtet euch nicht. Als sie aber ihre Augen erhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Ja, wir sehen, dass die Verklärung alle Elemente der Manifestation des Himmelreiches hat, wenn der glorreiche Christus am Ende der Zeit kommen wird, um sein Reich aufzurichten. Darauf spielt er an, als er sagte, der Menschensohn muss in der Herrlichkeit seines Vaters kommen. Als Jesus auf der Erde war, war er vollkommen Gott, aber auch vollkommen Mensch. Er hatte einen Körper wie alle Menschen, er wurde abgelehnt, gehasst, gefoltert und schließlich getötet. Er war der leidende Christus, das Lamm Gottes. Wenn er am Ende der Zeit wiederkommen wird, wird er glorreich als der Löwe von Juda zurückkehren. Das sind die beiden Seiten Gottes. Der Mensch wurde und unter uns lebte, um wiederzukommen, um die Lebenden und die Toten zu richten. Der leidende Christus, den die Jünger kannten, und der glorreiche Christus, den wir noch nicht kennen, den aber Petrus, Jakobus und Johannes schon sehen durften. Wir haben gelesen, dass die Jünger Jesus mit Mose und Elia sprechen sahen. Warum sie und nicht zum Beispiel Jakob oder Abraham? Und warum nicht Sarah, eine Frau, oder Noah, oder Adam, Eva? Laut Scofield stellt Mose die Erlösten dar, die nach dem Tod Zugang zum Reich Gottes haben, während Elia die Erlösten darstellen würde, die nach der Entrückung Zugang zum Reich Gottes haben. Es gibt aber noch eine andere Erklärung, die mir persönlich plausibler vorkommt, und zwar, dass Mose das Gesetz repräsentiert und Elia die Propheten. Denn aus dem Gesetz und den Propheten bestehen die heiligen Schriften des Judentums, mehr oder weniger das, was wir Altes Testament nennen. Und in diesem wird das Kommen Christi angekündigt. Nun lesen wir, dass eine Stimme vom Himmel, also von Gott, kam und sagte: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe, auf ihn sollt ihr hören. Das ist fast Wort für Wort, was Gott sagte, als Jesus getauft wurde, im 3. Kapitel von Matthäus. Da lesen wir im 17. Vers: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Nur, dass Gott jetzt im 17. Kapitel hinzugefügt hat: Auf ihn sollt ihr hören. Die 5 entscheidenden Worte. Schenken wir dem, was nicht Jesus ist, nicht mehr Aufmerksamkeit als nötig. Bei ihm, nur bei ihm, können wir alles finden, was wir brauchen. Er und nur er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Warum wollte Jesus diese Metamorphose seinen engsten Freunden offenbaren? Ich persönlich glaube, er tat es einfach, um ihren und unseren Glauben zu stärken, um ihre Hoffnung auf sein Kommen neu zu entfachen, das zu 100% sicher ist. Bleiben wir nicht bei dem leidenden Christus stehen, dem Mann, der mit seinem Tod am Kreuz für unsere Sünden bezahlt hat, sondern denken wir immer daran: Jesus lebt, er ist auferstanden und er wird wiederkommen, um uns mitzunehmen, wenn die Zeit gekommen sein wird. Ich bin mir natürlich sehr bewusst, dass wir schon sehr lange auf seine Rückkehr warten. Viele Generationen vor uns haben geglaubt, dass es nun soweit ist und dass er jetzt zurückkommt, und wurden dennoch enttäuscht. Denken Sie nur an den Albtraum des Zweiten Weltkriegs, wie die Menschen doch all die apokalyptischen Zeichen erkannten und meinten, die Zeit seines Kommens sei jetzt gekommen. Es handelte sich aber nur um eine Wehe und es werden weitere Wehen folgen. Aber irgendwann folgt auch die Geburt. Ja, es wird dieser Tag kommen, das hat er versprochen. Vielleicht erinnern Sie sich an seine Worte, als er uns sagte, dass nicht ein Jota oder ein einziger Strich des Buchstabens verschwinden wird, bis alles geschehen ist, und wie er uns immer wieder ermahnt, treu und wachsam zu bleiben, bis er wiederkommt. Erinnern wir uns, Christus wird wiederkommen, ganz plötzlich. So lasst uns doch bereit sein, wir kennen weder den Tag noch die Stunde. Im weiteren Verlauf dieses Kapitels lesen wir, dass Jesus und seine 3 Freunde zu den anderen Jüngern und der Menge zurückkehrten. Und siehe, da kam ein Mann und warf sich vor Jesus auf die Knie, um ihn zu bitten, einen Dämon von seinem leidenden Sohn auszutreiben. Markus fügt in seinem Evangelium hinzu, dass es sich um einen stummen Dämon handelte. Wir haben bereits gesehen, dass das Austreiben eines stummen Dämons als ein Wunder angesehen wurde, das nur der Messias vollbringen konnte. Und tatsächlich waren die Jünger nicht imstande gewesen, den armen Jungen zu exorzieren, und Jesus tadelte sie sogar dafür. Ich zitiere die Verse 19 und 20. Da traten die Jünger allein zu Jesus und sprachen: Warum konnten wir ihn nicht austreiben? Jesus aber sprach zu ihnen: Um eures Unglaubens willen. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Berg sprechen: Hebe dich weg von hier dorthin, und er würde sich wegheben, und nichts würde euch unmöglich sein. Ja, die Rabbiner kannten den Vorgang des Austreibens eines Dämons, aber nicht im Falle eines stummen Dämons, denn es war ja nicht möglich, diesen beim Namen anzusprechen. Nur, hier wirft Jesus den Jüngern vor, keinen Glauben zu haben. Selbst wenn ihr Glaube nur winzig wäre, würden sie einem Berg befehlen können. Berg symbolisiert das Reich, hier das Reich des Bösen. Wenn wir uns fragen, was das für uns bedeuten könnte, stelle ich mir vor, dass Christus uns etwas sehr Wichtiges und sehr Schönes sagen will. Und nämlich, was in unserem Leben als Christen zählt, ist weniger die Größe unseres Glaubens als die Person, an die wir glauben. Ein wenig Glaube an einen allmächtigen Gott kann die Welt verändern. Aber ein großer Glaube an einen unpersönlichen Gott ist nicht viel wert. Ich weiß, diese Folge ist schon sehr voll und wir haben schon sehr viel zu bedenken. Trotzdem möchte ich die letzte Geschichte, die uns Matthäus in diesem Kapitel erzählt, nicht übergehen. Denn vergessen wir nicht, die Jünger und auch wir werden von Christus geschult. Zuerst stärkt er ihren Glauben, indem er ihnen eine Manifestation des Himmelreichs zeigt. Dann stärkt er ihren Glauben, indem er ihnen zeigt, dass es nicht auf ihre Stärke ankommt, sondern auf die Stärke dessen, an den sie glauben. Und jetzt wird er ihren Glauben stärken, indem er ihnen konkret zeigt, dass er sich um sie kümmert, selbst in den alltäglichsten Nöten. Denn Jesus und seine Freunde kehren jetzt nach Kapernaum in Galiläa zurück, wo Jesus lebt. Da werden sie von Steuereintreibern erwartet, die Petrus zur Rede stellen, ob ihr Herr nicht vorhabe, die Steuerabgaben für den Tempelschatz zu bezahlen. Jesus erklärt Petrus, dass sie theoretisch nicht zahlen müssten, dass sie Kinder des Königs sind, das heißt Kinder Gottes, der der wahre Tempel ist. Um aber keinen Skandal auszulösen, schickt er ihn fischen und bittet ihn, das Maul des ersten Fisches, den er fängt, zu öffnen. Und dort wird er den genauen Betrag finden, der dem Finanzamt zusteht. Er soll das Geld nehmen und den Steuereintreibern bringen. Diese dritte Geschichte ist auch dazu da, unseren Glauben zu stärken. Ich bin zum Beispiel jemand, der Angst vor Steuerangelegenheiten hat. Und wenn ich sage, dass ich Angst habe, dann ist das keine Übertreibung. Eine Steuererklärung richtig auszufüllen, ist eine Kunst an sich. Ich finde, vor allem in der Schweiz, hier in Polen ist es ein bisschen einfacher. Ich weiß es nicht, wie es in Deutschland ist. Aber diese Erklärung richtig auszufüllen, nichts zu vergessen, alles richtig zu berechnen, pünktlich sein und schließlich genug Geld beiseite zu haben, um alles zu bezahlen, das kann mich richtig in Schwitzen bringen. Da ich nicht gut in Mathe bin, macht mir das wirklich Angst. Heute weniger als früher, aber immer noch. Und da sagt Jesus zu uns, hab keine Angst, ich bin hier. Es ist ja wahr, unsere Sorgen haben noch nie ein Problem gelöst, aber unser Herr hat es. Ein Fisch hat mir noch nie das Geld gebracht, das ich brauchte. Aber selbst in den schwierigsten Lebenslagen hat er mir immer geholfen, da wieder rauszufinden. Nicht immer auf Anhieb, aber er hat mich nie unter der Last zusammenbrechen lassen. Das ist doch eine Menge Ermutigung in nur 10 oder 15 Minuten, nicht wahr? Denken wir also daran, dass wir einen lebendigen Gott haben, der uns nie im Stich lässt. Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Woche, sage Ihnen Tschüss und bis zum nächsten Mal.